Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
Ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Das Sprichwort kennt doch jeder, oder? Und wenn Gott ein Bild nimmt und es immer wieder wiederholt, dann möchte er was Tiefes damit sagen. Und das Bild, ich habe nachgeschaut, das Bild vom Schaf und vom Hirten kommt so oft in der Bibel vor. 200 Stellen gibt es allein zum Schaf, 80 Stellen gibt es über den Hirten. Also Gott will uns damit wirklich was sagen. Seid ihr bereit, dass wir heute noch tiefer auch reinsteigen, noch was einen anderen Aspekt von dem Psalm 23 einfach anschauen, was Gott auch heute zu dir sprechen will? Super. Und ich habe mir gedacht, damit wir ja einfach alle ready sind, lasst uns doch zu Beginn diesen Psalm, der so schön ist und so viele Aspekte hat, einfach gemeinsam lesen, dass wir ihn im Kopf haben. Und da möchte ich dich ermutigen, gerne laut einfach mitzulesen, dass wir ihn lesen und danach schauen wir weiter. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meine Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Und Überraschung, heute geht es um den gedeckten Tisch. Kurzer Kontext zu dem Psalm. David hat diesen Psalm geschrieben und er war sein Leben lang umgeben von Feinden, umgeben von Bedrohungen. Er, schon bevor er König wurde und dann auch noch mehr, und gerade er wusste, wie sich Bedrohung anfühlt. Und mitten in dieser Bedrängnis malt er dieses erstaunliche Bild, ein gedeckter Tisch, vorbereitet vor Gott, direkt vor den Augen der Feinde. Und so, ich nehme unser Schaf Wolli mal mit. Ihr könnt euch durch den Tisch, können wir uns gut vorstellen, oder? Gott deckt unseren Tisch. So, er zündet auch wahrscheinlich eine Kerze an. Er füllt unser Glas voll. Es ist alles vorbereitet, oder? Das kann man sich vorstellen, oder? Und dann aber, da ist der Wolli, unser Schaf. Weil dieser Psalm geht ja um ein Schaf und um Hirte. Aber was macht Wolli an diesem Tisch? Was soll das Schaf hier essen, oder? Was macht das für einen Sinn? Und ich glaube, Gott möchte uns heute herausfordern, dass wir nicht gleich vom Ersten ausgehen, was in unserem Kopf vorkommt, was wir uns vorstellen können, sondern dass er manchmal vielleicht auch was anderes mit der Bibel sagen will, mit den Bibelstellen, die wir vielleicht Tag für Tag lesen, dass er, ich möchte, dass wir heute ready sind, dass er unsere Perspektive erweitert. Heute mit dieser Bibelstelle, vielleicht bei dir morgen mit einer anderen Bibelstelle. Und es ist nämlich so, in den besten Schafzuchtgebieten der Welt haben so saftige Sommerweiden einen besonderen Namen, weil die Hirten sprechen von der Mesa. Und Mesa bedeutet wortwörtlich Tisch. Und wenn David also sagt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, dann meint er, du bereitest mir eine Mesa, eine Sommerweide, selbst mitten in Bedrohung. Also das Schaf sitzt auf dieser Sommerweide, oben am Berg, ich habe euch ein Bild, oder, herrlich, oder? Da sitzt du oben, das Schaf schaut runter, erinnert sich auch daran, wie es hochgekommen ist, wie schwer der Weg war, wie es manchmal schwer war, auch diesem Hirten zu vertrauen, ob er es wirklich gut meint. Und du sitzt dann da oben und ja, dass wir uns einfach mal den Tisch nicht so vorstellen vielleicht, sondern auch so. Und ich möchte mit euch reinsteigen, noch mehr in dieses Bild, weil es kommt davor, dass Gott den Tisch vorbereitet. Er bereitet ihn vor. Und was das heißt für einen Hirten, das wollen wir anschauen, weil es ist sehr aufwendig, sehr zeitintensiv. Er überlegt sich wirklich was. Hirte macht nämlich drei Sachen. Die Schafe sind noch weiter unten, er geht hoch und erstens ist, dass er die Giftpflanzen entfernt. Also er nimmt so seine Schaufel, das hatten wir schon vor 2-3 Wochen, die ist unten an seinem Hirtenstab, hat er so eine Schaufel, dann geht er durch die Sommerweide, schaut, wo vielleicht eben Giftpflanzen sind, nimmt sie raus, wirft sie weg, weil er kennt seine Schäfchen. Die würden alles essen. Die schauen nicht wirklich, die gehen einfach durch die Gegend, futtern alles und wenn da Giftpflanzen sind, dann könnte es halt auch mal passieren, dass es nicht so gut endet, wenn sie die essen. Und darum geht er davor schon hin und wirft alles raus. Und das ist ein Riesenaufwand. Ich habe es mir kurz vorgestellt, ich meine, manche von euch kennen es, oder? Habt ihr einen Garten und da ist manchmal Unkraut. Das will man auch rausnehmen und das ist echt anstrengend, oder? Aber stellt euch mal eine Sommerweide vor, die ist riesig. Allein sie abzulaufen, dauert ewig. Und der Hirte bereitet das vor. Er macht das im Vorhinein. Und mir ist bei der Stelle, mir ist da die Bibelstelle von Daniel in den Sinn gekommen. Daniel im Alten Testament hat schon was vorbereitet. Gott hat da was vorbereitet. Weil Daniel wurde in die Löwengrube geworfen, weil er seinen Gott angebetet hat, weil er etwas gemacht hat, was nicht dem Gesetz entsprach, aber er wusste, er muss Gott worshipen, ihn anbeten. Und das Spannende ist, lange bevor er in der Löwengrube war, hat Gott ihn vorbereitet. Durch sein festes Gebetsleben, durch den Mut, sich nicht anpassen zu müssen, durch Vertrauen, das tief eingeübt war. Das waren eben die Giftpflanzen, die Gott davor schon rausgezogen hat. Die Angst, die Kompromissbereitschaft, die Verzweiflung. Und als Daniel dann mitten in der Grube war, im Angesicht seiner Feinde, dann zeigt sich, der Tisch ist schon gedeckt. Gott sendet seinen Engel, verschließt den Löwen den Rachen und Daniel erlebt Frieden, wo eigentlich Angst herrschen müsste. Lass uns noch die Bibelstelle dazu lesen, in Daniel 6, 23 bis 24. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. So schön, wie Gott das schon vorbereitet hat. Und wir dann sehen können, was da daraus wird. Eine zweite Sache, die der Hirte macht im Vorhinein, ist es, die Quellen zu reinigen. Also zu schauen, ob da vielleicht tote Tiere drin sind, ob da viel Dreck drin ist. Er nimmt es raus, damit das Wasser möglichst rein ist. Vielleicht muss er auch irgendwelche Staudämme oder irgendwas bauen, dass die Schafe ohne irgendwelche Probleme ans Wasser kommen können. Das bereitet er vor. Und der dritte Punkt sind äußere Gefahren. Minimiert er oder schaltet sie sogar aus? Er schaut, hier gibt es Spuren von Raubtieren. Wo könnten die sich verstecken? Er sichert das Gebiet, stellt Fallen auf und verschafft sich so einen Überblick. Weil es ist so, wenn die Raubtiere mal angreifen, dann auch nie auf das stärkste Tier gehen sie, sondern immer auf die Schwachen, die abseits stehenden, die Isolierten, weil Isolation macht angreifbar. Und genauso ist es auch bei uns. Der Feind sucht unsere Verletzlichkeit. Vielleicht da, wo du verletzt wurdest und dich innerlich zurückziehst. wo du aus der Gemeinschaft vielleicht auch rausgehst, aus der Herde. Vielleicht merkt es niemand, wie es dir eigentlich wirklich geht. Und egal wo in deinem Leben du vielleicht sowas erlebst, die Strategie des Teufels ist eigentlich immer dieselbe. Freude wird geraubt, Beziehungen werden zerstört, Vertrauen gibt's nicht mehr. Und Gott weiß das und hat darum die Gemeinschaft, die Kirche geschaffen. Der vorbereitete Tisch, die Sommerweide, wo du in der Herde bist, wo äußere Gefahren schon ausgeschaltet sind. Ein Ort, wo der Hirte uns zusammenhält, damit kein Schaf isoliert wird und vereinzelt umherstreut. Und dazu einfach möchte ich dich ermutigen, wenn du letzte Woche nicht da warst, schau dir auch nochmal die Message von letzter Woche an. Und all die Vorbereitung, all das macht ein Hirte, ohne dass das Schaf das mitbekommt. Das Schaf kommt dann dahin und denkt sich, schön schaut sie aus, kann ich voll reinfuttern. Gott investiert unendlich viel Zeit für dich und mich, ohne dass wir es merken. Und vielleicht hast du gerade viele Feinde in deinem Leben, wo dich einengen und du kaum Luft zu atmen hast. Vielleicht spürst du aber aktuell auch keine so direkten Feinde, aber du schaust in die Nachrichten und das, was du da liest, das löst schon Angst in dir aus. Vielleicht auch der raue Ton in Diskussionen, vielleicht das Gefühl, dass deine Werte angegriffen sind. Und mal ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber eigentlich will ich keinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Eigentlich will ich, dass am liebsten Gott die Feinde vernichtet, oder? Aber Gott sagt nein. Ich lasse dich genau dort, wo du bist, aber ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und der Fokus der Bibelstelle liegt nicht auf den Feinden, sondern er liegt auf diesem gedeckten Tisch. Dieser Tisch, wo Gott macht inmitten von Bedrohung und er macht da Dinge möglich, die sonst keiner möglich macht. Er schenkt Überfluss, wo Mangel herrschen müsste. Und das sagt Jesus auch selbst in Johannes 10, 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Jesus hat den Preis bezahlt, dass wir an diesem Tisch sitzen dürfen. Und die Frage ist nicht, ob der Tisch gedeckt ist für dich, sondern die Frage ist, setzt du dich hin? Weil, ganz ehrlich, das habe ich gesehen irgendwo und es trifft schon manchmal mein Leben, vielleicht auch deins. Wir kommen manchmal, oder? So, wir kommen so an den Tisch und sagen so zu Gott, hey, wow, du hast das voll schön hergerichtet. Schaut wirklich super aus. Ich wusste nicht, dass du was vorbereitest. Kann ich mir einfach was für unterwegs mitnehmen zum Snacken, so ein paar Trauben oder so? Aber hey, zuerst. Es schaut so gut aus. Ich muss, glaube ich, ein Foto machen. Warte. Schön Foto, so himmlischer Zoom. Hoho, schaut das gut aus. Hey, ciao, danke Gott. Wir rennen weg. Wir nehmen es nicht wirklich ernst. Weil dann stehen wir irgendwo weg von diesem gedeckten Tisch. Dann, wenn wirklich Feinde rund um uns sind. Wir rennen manchmal weg und nehmen es gar nicht ernst. Sehen den Schatz gar nicht, der eigentlich da dahinter steckt. In der Bibelstelle geht es weiter mit, du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast. In einer anderen Übersetzung steht, du salbst mein Haupt mit Öl. Und es gibt mehrere Arten, wie man den Bibeltext interpretieren könnte. Die eine Möglichkeit ist wirklich, dass wir ein Hausherr seinen Gast begrüßt, weil früher war es üblich, wenn ein Gast zu dir nach Hause kommt und du ihm Wertschätzung entgegenbringen möchtest, hat man den Gast mit Öl gesalbt. Das war einfach ein Sinnbild für Wertschätzung. Die andere Art, das zu interpretieren, ist Öl für die Schafe, weil der ganze Psalm bezieht sich eigentlich darauf, dass Gott ein Hirte ist. Aber jetzt wird es spannend, weil warum salbt der Hirte seine Schafe? Das habe ich selber in der Vorbereitung gelernt, weil es ist nicht nur Show. Er macht es nicht zu Deko. Er macht es auch nicht, dass die Schafe mal besser riechen. Sondern er macht es als Schutz. Als Schutz, weil, wisst ihr, die große Gefahr für Schafe ist, ja, einerseits vielleicht schon Raubtiere oder so, früher Löwen, heute Wölfe, aber eine große Gefahr sind auch Fliegen. Weil, das klingt harmlos, aber die können lebensgefährlich sein. Es gibt so eine Fliegenart, die lieben so warme, nasse Rahmenbedingungen. Und die finden sie in der Nase oder in den Ohren von Schafen. Und die gehen da rein, die legen da ihre Eier, dann entstehen Larven und die gehen nicht wieder raus, sondern die gehen noch weiter rein ins Hirn der Schafe. Und wenn sie mal dort sind, dann knabbern sie das Hirn an. Und das Schaf hat dann wirklich große Schmerzen. Und um das irgendwie wegzubekommen, haut es seinen Kopf gegenüber alles, was es findet. Das ist nur ein kleiner Abklatsch. Ich habe kein wirkliches Video gefunden. Aber es haut seinen Kopf gegen Steine, gegen Wände, gegen Bäume, gegen alles, was es findet, um diesen Schmerz loszubekommen. In weiterer Folge wird das Schaf blind. Es sieht gar nichts mehr. Und irgendwann, kurz vor es stirbt, dreht es sich nur noch um sich selbst und irgendwann fällt es um. Und was hat das mit dir zu tun? Das Bild sagt, die gefährlichsten Angriffe sind nicht immer groß. Manchmal ist es nur ein einziger kleiner Gedanke. Vielleicht, ich bin ein Versager. Ganz klein, fast harmlos, aber wenn er bleibt, frisst er sich rein. Und das denke ich mir meistens so, ja, innerhalb der ersten 12 Minuten, wenn der Teufel mir einen Gedanke in mein Hirn reinpflanzt, dann checke ich das und wirf ihn wieder raus. Manchmal checke ich es nicht mal innerhalb der ersten 12 Monate, weil der Teufel, der macht das sehr subtil, der kommt so unterschwellig, der kommt immer wieder mal ein bisschen Zweifel, immer wieder ein bisschen was, um uns einfach Stück für Stück von Gott wegzubringen. Und ein Gedanke zieht den nächsten nach sich. Er macht dich blind für Gottes Sicht. Und du checkst gar nicht mehr, dass du gerade vielleicht deine Ehe riskierst, etwas anderes riskierst, dass du in der Gefahr bist, vielleicht auch eine Sünde zu begehen, die dich oder auch andere zerstören wird. Und irgendwann kreist dein Leben nur noch um diesen Schmerz. Und du kannst da wieder rauskommen. Du kannst Jesus sagen, hey, hier bin ich. So sieht es gerade aus. Ich will das nicht. Nimm es weg von mir. Nimm den Nebel weg. Ich will wieder klar sehen. Ich will nicht blind sein. Welche Fliegen gibt es in deinem Kopf? Ich bin nicht genug. Gott meint es nicht gut mit mir. Niemand versteht mich. Ein kleiner Gedanke, der große Wirkung haben kann. Und Gott kennt uns und darum sagt er, ich salbe dein Haupt mit Öl. Ich will deine Gedanken schützen. Ich will dich bewahren vor Lügen, die dich zerstören. Das Zweite, was der Hirte einsalbt, ist wirklich der Kopf. Weil die Schafe, wenn die sich begrüßen, dann hauen sie so gefühlt fast den Kopf aneinander, begrüßen sich und das Problem ist, wenn das eine Schaf die Krankheit Schafsreude hat oder auch Krätze genannt, dann überträgt es sich, wenn sie sich den Kopf gegeneinander stoßen. Und dann hat das andere Schaf die Krankheit auch. Und um das zu vermeiden, salbt der Hirte den ganzen Kopf. Überträgt sich das auch auf uns? Natürlich. Nicht alle Gedanken in unserem Kopf sind ursprünglich unsere eigenen. Manche kommen von außen, ein böses Wort, an eine wiederholte Kritik, ein Kommentar auf Social Media, ein bitterer Satz einer vertrauten Person. Du hörst es, nimmst es auf und plötzlich hast du es in dir drin, als wäre es dein eigener Gedanke. Also die Gefahren kommen einerseits von innen und auch von außen. Beides kann uns zerstören, wenn es ungeprüft bleibt. 2 Quellen, 2 Wege, wie wir verletzt werden können. Und beides bekämpft der Hirte, wenn er dein Haupt salbt. Weil der gute Hirte es gut mit seinen Schafen meint, möchte einfach nur das Beste für sie. Und so möchte auch Gott einfach nur das Beste für dich. Mir ist dazu die Story eingefallen, weil ich kann das nur bestätigen, dass solche Gedanken manchmal kommen. Ich meine, ich merke es oft, aber das war eine, also als ich Teenager war oder junger Erwachsener, war ich im Leistungssport unterwegs und war auf Österreich-Ebene gut. Also ich war nicht perfekt, aber ich konnte mitwirken irgendwo. Und ich habe dann, ich kann mich nicht ganz erinnern, aber so ein, zwei Wettkämpfe verloren. Und dann kam so dieser Gedanke, ich bin ein Versager. So, es war so eine kleine Fliege, so ein winziger, falscher Gedanke. Aber mein Kopf tat, als sei das die ganze Wahrheit. Wie auch so bei einem Algorithmus hat es angefangen, mir immer wieder solche Sätze in den Kopf zu geben. So, alles klar, du willst mehr davon, ich gebe dir mehr davon. Und dann kam so, vielleicht bin ich doch nicht so talentiert. Und irgendwann lief nur noch, fast nur noch diese Playlist von Angst, Druck, Selbstzweifel. Und so, mein Körper war eigentlich fit, aber so innerlich war ich blockiert. Und so nicht die Leistung besiegte mich, sondern mehr die Gedanken. Und das ist der Punkt, den ich damit sagen will. Unsere schlimmsten Niederlagen passieren häufig zuerst im Kopf. Und ich habe es erst, ich habe es wirklich in dem Fall erst nach einem Nachhinein realisiert. Erst wo ich wirklich mit Gott unterwegs war, habe ich nochmal zurückgeschaut und gecheckt, ja, da habe ich wohl den Gedanken geglaubt und die negativen Gedanken einfach zu viel Raum gegeben. Aber wenn du Gott kennst, dann setzt er auch vielleicht schon wirklich früher. Ich habe dann aufgehört mit dem Sport. Ich meine, es hat andere Gründe auch noch gehabt. Aber wenn du Gott kennst, dann setzt er wirklich vielleicht früher an und verändert den Algorithmus, verändert die Playlist. Er salbt dein Haupt und die Worte von Versager, Angst und Druck werden ersetzt mit "Ich bin geliebt, deine Gnade reicht" und "Ich bin nicht allein". Die negativen Gedanken verschwinden vielleicht nicht gleich, aber du kannst lernen, sie immer wieder zu ersetzen, immer wieder das Positive, die Playlist zu wechseln, den Algorithmus zu wechseln. Und desto öfter du es machst, desto schneller fällt einem auch auf, wenn wieder Gedanken in einem sind, die nicht von Gott kommen. Und unsere Jolana hat dazu auch ein sehr cooles Zeugnis, was sie selber erlebt hat, und das möchten wir uns jetzt gemeinsam in einem Video anschauen.
Vor mir ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hallo zusammen, ich bin Jolana und ich habe die letzten 2 Jahre eine ziemlich schwierige Situation mit meinem Chef gehabt, wo mir in Gesprächen oft die Wertschätzung, die Unterstützung und die Anerkennung gefehlt hat. Und nicht selten sind Gespräche leider unschön geendet von beiden Seiten aus. Ja, und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich einfach nur noch weg wollte. Und wie es leider in so Situationen meistens der Fall ist, hat sich einfach keine Tür aufgetan. Und ich habe dann das Einzige gemacht, was mir eingefallen ist. Das heißt ja auch, betet für eure Feinde. Und das habe ich gemacht und das hat sich trotzdem nichts geändert. Und nach knapp 2 Jahren war ich einfach an dem Punkt, wo ich sogar für mich gesagt habe, ich glaube nicht mehr an ein Wunder, ich glaube nicht mehr, dass sich da noch was ändert. Und das war der Moment, wo Gott angefangen hat, wirklich alles zu verändern. Allerdings habe ich mir gewünscht, die ganze Zeit, dass Gott anfängt, meinen Chef zu verändern. Sagen wir es mal so, Gott hat angefangen, mich zu verändern. Er hat oft 3 Mal zu mir gesprochen. Das erste war, ich möchte, dass du nicht mehr schlecht über deinen Chef redest. Wofür bist du deinem Chef dankbar, war das zweite. Und das dritte war, ich möchte, dass du anfängst, deinem Chef zu vertrauen. Und es war herausfordernd, aber es war einfach schön zu sehen, was sich dadurch verändert hat. Und diese 3 Dinge haben einfach unsere gesamte Zusammenarbeit verändert. Gott hat wirklich den Tisch im Angesicht meiner Feinde vor mir gedeckt, mich mit so vielen kleinen Dingen überrascht, mit Rückmeldungen oder Reaktionen von meinem Chef, auch in der Art und Weise, wie wir heute kommunizieren. Ich möchte es nicht mehr missen mögen, dass Gott mich zuerst verändert, bevor mein Chef verändert, weil so konnte ich jetzt einfach die Veränderung an meinem Chef miterleben. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Auch wenn es bedeutet, dass wir beide, sowohl mein Chef als auch ich, einfach nicht davor geweiht sind, wieder rückfällig zu werden, in alte Muster zu verfallen, in stressigen Situationen. Aber da darf ich Gott für mich mit reinnehmen und bin gespannt, was und ob Gott da einfach noch weiter am Wirken ist und Türen auftun wird. Genau.
ganz ehrlich, oder? So am Schluss, dass es vielleicht nicht immer klappt, aber eben, der Algorithmus muss neu eingeübt werden. Bewusst sagen, dass es so nicht weitergeht. Und die Bibel ist zu dem Thema so voll mit Weisheit, weil Gott weiß, was wir ausgesetzt sind. Er weiß es. Und zwar steht zum Beispiel in Philipper 4, 8 und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. So wie, okay, wir sollen einen Filter für unsere Gedanken einfach einüben und Gott auch vertrauen, dass er uns das aufzeigt. Und die zweite Bibelstelle, die beschäftigt mich immer wieder, 2. Korinther 10, 4 bis 5. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. So eine gute Bibelstelle, auf die wir uns immer wieder verlassen können, immer wieder sagen können, okay, ich nehme diese Waffen Gottes. Ich lasse mich nicht einfach treiben von den Gedanken, die ich habe, von dem, was in mir los ist, was rund um mich los ist, sondern ich nehme das, was Gott mir gibt. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, klingt schön für Jolana, klingt schön für mich, aber wenn ihr wüsstet, wie es in meinem Leben zugeht, ich sehe gerade nur das Dunkle, die Sorgen, die Probleme, vielleicht auch die Frage, Gott, warum passiert hier nichts? Und ich habe wie ein Bild für euch, das dich vielleicht ermutigt, wenn du gerade an dem Punkt bist. Wir haben vor 2, 3 Wochen bei uns zu Hause den Garten gerichtet und haben Grassamen gesät, oder? Und man denkt sich im Herbst, super, weil da regnet es, ist nicht mehr so warm. Wisst ihr noch, wie warm es letzte Woche war? Sonnenstrahl, 30 Grad. Wir mussten einfach so viel den Garten netzen, dass es funktioniert, oder? Dass die Samen hochkommen. Dann habe ich, es war echt anstrengend, dann habe ich so am ersten Tag rausgeschaut, nichts passiert. Am zweiten Tag, nichts passiert. Am dritten Tag, der Boden ist immer noch braun, da passiert gar nichts. Und habe echt gedacht, okay, funktioniert es überhaupt? Und kennst du das Gefühl, du denkst, ach, da passiert sowieso nichts. Ich habe eh alles umsonst gemacht. Und dann plötzlich nach Tagen so die ersten kleinen, ganz kleinen Halme. Ganz zart, ganz unscheinbar, aber ein Zeichen. Da wächst Leben. Und so ist es mit Gott. Du siehst vielleicht gerade nur Erde, aber unter der Oberfläche arbeitet er schon. Er schützt dich, er bereitet dich vor, er salbt dein Haupt mit Öl. Aber der Prozess braucht manchmal Zeit, manchmal ist Geduld nötig. Nicht, weil Gott zögert, sondern weil Wachstum einfach Zeit braucht, den Algorithmus zu ändern. Und manchmal müssen wir lernen zu vertrauen. Da spreche ich meistens, glaube ich, eher mehr zu mir selber. Auch wenn die Erde noch braun ist und wir nur das sehen und noch keinen grünen Rasen. Also die Frage ist nicht, ob Gott treu ist, sondern die Frage ist, vertraust du ihm? Oder reißt du die Saat wieder raus und rennst weg, bevor sie aufgeht? Gott lädt dich heute ein zu sagen, willst du mir vertrauen, willst du einen Schritt gehen? Ich habe so den Punkt so zusammengefasst, Gott salbt dein Haupt mit Öl, um deine Gedanken zu schützen, deine Identität zu wahren und dich frei zu machen von Lügen, die dich zerstören wollen. Und der letzte Teil des Psalm 23, den wir uns heute anschauen, das will jeder hören. Und schenkst mir voll ein. Und in einer anderen Übersetzung, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Das auch nochmal in Bezug auf das Schafes, wenn die Sommerweide vorbei ist, nach irgendwann kommen dann nach den Kämpfen, in den Gedanken, nach vielleicht die nervigen Fliegen, die vielleicht trotzdem noch irgendwo herumschwirren, dann kommt irgendwann die Herbstweide. Und die Herbstweide ist das Schönste für das Schaf, weil da gibt es keine Fliegen, keine Insekten, die dich nerven. Die Raubtiere sind mittlerweile vom Hirten wirklich ausgeschaltet, keine Angriffe mehr. Und das Schaf genießt einfach alles. Das sind Situationen in deinem Leben, wo alles rund läuft. Und ich habe mir gedacht, okay, der Becher fließt über. Wie soll denn das ausschauen? Und ich stelle mir das so vor. Ich bekomme was von Gott, ich bekomme noch mehr von Gott, ich bekomme noch mehr von Gott. Und er lässt es wirklich überfließen. Er schaut wirklich dazu, dass es überfließt. Und ihr denkt jetzt, schade um den guten Wein, oder? Gott ist es egal, wie viel er dir gibt, wie überreich er dich beschenkt, was es ihn kostet. Es ist ihm egal. Er lässt den guten Wein auch überfließen über Sachen, die du gar nicht checkst oder die du gar nicht wahrnimmst. Er lässt es überfließen. Es gibt solche Phasen, wo wir das wirklich erleben, wo wir denken, boah, mein Leben läuft. Es gibt aber auch all die anderen Phasen, wo es gerade nicht läuft. Und es kann dann sein, wenn du so in einer strengen Phase bist, dass du heute sagst, hey, stopp. Stopp mit diesen Gedanken, die nicht gut sind. Stopp mit dem, was da alles auf mich einprasselt. Stopp, dass ich Angst habe, weil die Feinde rund um mich sind. Stopp. Jesus, hilf du mir. Zeig du mir, wo du mein Leben überfließen lässt. Zeig mir deine Perspektive. David hat eben den Psalm geschrieben und für ihn war ganz klar, Gott füllt das Glas ganz. Er war wirklich inmitten von Feinden, aber für ihn war es klar, selbst im Bedrängnis sah David auf das gute Wirken Gottes in seinem Leben. Die Psalmen sind voll davon. Und so wie David damals sein Vertrauen auf Gott sehr neu ausgesprochen hat, so können das wir auch heute machen. Ich lade dich jetzt auch ein, wirklich ehrlich vor Gott zu werden. Wie geht's dir? Wo merkst du was, wo von innen kommt oder von außen kommt? Sei ehrlich zu Jesus. Und sag gerne zu ihm, Jesus, ich möchte dir vertrauen, hilf mir. Ich möchte dich einladen, wirklich an diesen Tisch Gottes zu kommen. Da ist bereits alles vorbereitet für dich persönlich. Und ich möchte jetzt beten, Jesus, danke, dass wir ehrlich zu dir kommen können. Danke, dass du uns einen Tisch bereitest, dass du uns schützt, dass wir nicht ausgeliefert sind in dieser Welt, sondern dass du bei uns bist. Gott, zeig du jedem von uns persönlich auf, wo wir gerade stehen, wo wir vielleicht auch Lügen glauben, wo wir Zweifel haben, wo wir Sorgen haben, wo wir uns einengen lassen von all dem, was rund um uns herrscht und den Fokus auf die Feinde haben, statt auf den gedeckten Tisch, das, was du vorbereitet hast, wo du uns den Becher überfließen lassen möchtest. Gott, hilf uns, die Perspektive zu wechseln. Danke, dass du mit uns bist und dass du immer für uns bist. Wir wollen dich jetzt erleben. Amen. Und ich habe heute viel über das Salben gesprochen, das mit Öl, oder? Und ich möchte jetzt ein Angebot an dich geben. Wenn du sagst, okay, ich möchte mich jetzt wirklich auch mit einem äußeren Zeichen bewusst unter diesen Schutz von Gott stellen, bewusst schützen, dann komm gerne. Links und rechts werden jetzt Leute vom Gebetsteam dastehen, die dich salben möchten. Wag diesen Schritt und es ist einfach ein sichtbares Zeichen, hey, Gott liebt dich. Er hält dich, er ist bei dir und er ist für dich. Also herzliche Einladung dazu.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.